In unserem Treffen heute Abend geht es um Ehemänner und Väter. Die Botschaft wird aus zwei je einstündigen Teilen bestehen. Das Thema des ersten Treffens ist Ehemänner, das Thema des zweiten Treffens Väter. Doch offensichtlich bestehen Überschneidungen zwischen beiden Themen. Ich selbst bin überzeugt davon, dass es für die Gemeinde Jesu Christi von heute kein wichtigeres Thema gibt als Ehemänner und Väter. Dr. James Dobson ist vom Namen her wohl ziemlich vielen von euch bekannt. Er ist vielleicht der wichtigste unter jenen, die heute in den Vereinigten Staaten das Thema Familienleben lehren und kommentieren. Er hat Radiosendungen, die über etwa 400 Stationen ausgestrahlt werden. Vor einer Weile schrieb er mir und bat um die Genehmigung, etwas zitieren zu dürfen, was ich gesagt hatte. Ich gab ihm diese Erlaubnis sehr gerne. Ich hatte Folgendes gesagt: Das Hauptproblem der Vereinigten Staaten in unserer Zeit sind Männer, die vor der Verantwortung fliehen. Ich möchte nicht behaupten, dass dasselbe notwendigerweise auch für jede andere Nation gilt, doch ich vermute, dass dies für die meisten der Fall ist. Männer, die ihre zwei hauptsächlichen Verantwortungsbereiche als Ehemänner und Väter nicht wahrnehmen. Eine Prophetie, die in einem Treffen gegeben wurde, an dem Ruth und ich kurz nach unserer Hochzeit teilgenommen hatten, hat mich zu dieser Lehre ermutigt. Ich glaube, das war im April 1979, wenn ich mich recht erinnere. Die Veranstaltung war eine Familienkonferenz. Mitten in diesem Treffen kam ein junger Mann nach vorne, den ich nicht kannte. Ich konnte mich nicht erinnern, ihm schon einmal begegnet zu sein. Er gab eine sehr vollmächtige Prophetie, so als ob Gott selbst sein Thema auf den Veranstaltungsplan der Konferenz setzen wollte. In diese Prophetie, die ich nicht detailgetreu, sondern vielmehr als Zusammenfassung weitergeben möchte, sagte Gott, dass bis jetzt all seine Aktionen gegen Zauberei nur kleinere Scharmützel am Rande des Geschehens waren. Doch zu jener Zeit, also im April 1979, wollte er der Zauberei den uneingeschränkten Krieg erklären. Wir begriffen, dass er uns herausforderte, für diesen Krieg in seine Reihen einzutreten. Es ist nicht unser Krieg, sondern sein Krieg. Dann fügte er Folgendes hinzu: Der Hauptgrund, weshalb er gegen die Zauberei Krieg führt, ist der, dass sie Millionen von Männern gebunden hat, die Gott in seiner endzeitlichen Armee braucht. Seit dieser Zeit haben wir in unzähligen Situationen und bei zahllosen Gelegenheiten die eindringlichste Bestätigung für diese Tatsache miterlebt. Ich behandle also ein Thema, das unmittelbar auf Gottes Herzen liegt und, wie ich schon sagte, eins der Schlüsselthemen unserer Zeit ist. Ich werde jetzt über Ehemänner sprechen, doch dafür ist es erforderlich, zunächst einmal eine Grundlage zu legen und über die Ehe zu sprechen. Denn nur durch die Ehe wird ein Mann zum Ehemann. Solange wir das grundsätzliche biblische Bild einer Ehe nicht verstehen, kann ein Mann seinen Platz als Ehemann nicht einnehmen. Ich möchte also einige fundamentale Wahrheiten über die Ehe darlegen. Erstens, und das ist am allerwichtigsten, die Ehe ist ein Bund. Hierzu gibt es zwei zentrale Bibelstellen, die dies lehren. Ein Bund ist die ernsthafteste und verbindlichste Form der Hingabe, die die Bibel kennt. Ein biblisches Prinzip besagt, dass ohne einen Bund keine dauerhafte Beziehung entstehen kann. Die Beziehung eines Gläubigen zu Gott beruht auf einem Bund. Die Beziehung der Gläubigen zueinander beruht auf einem Bund. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau beruht auch auf einem Bund. Das sind die drei wichtigsten dauerhaften Beziehungen, die für Menschen möglich sind. In jeder von ihnen hat der Bund eine zentrale Bedeutung. Sprüche, Kapitel 2, Vers 16. Hier geht es um Folgendes: Wenn du auf diese Lehre hörst, hat das zur Folge, dass sie dich auch bewahrt vor dem Weibe des anderen, vor der Fremden, die glatte Worte redet, die den Genossen ihrer Jugend verlässt, sich nicht kümmert um das Gesetz ihres Gottes. Die Frau, die ihrem Ehemann untreu ist, vergisst und bricht den Bund, den sie vor Gott mit diesem Mann geschlossen hat. Schon im Alten Testament ist die Ehe also ein Bund zwischen einem Mann und seiner Frau, der in der Gegenwart Gottes geschlossen wird. Dann gehen wir ganz ans Ende des Alten Testaments, zum Buch des Propheten Malachi. Gott klagt die Israeliten wegen ihres Versagens und ihrer Missetaten an, trotz der Tatsache, dass sie ein sehr religiöses Volk sind. In Malachi Kapitel 2 sagt der Herr Folgendes zu ihnen. Sie beklagen sich, dass Gott ihre Gebete nicht erhört. Sie sagen, wir beten die ganze Zeit, wir sind ständig im Tempel, doch du, Gott, erhörst unsere Gebete nicht. Gott sagt, ich werde euch einige Gründe nennen, weshalb ich eure Gebete nicht erhöre. Das hier ist ein Grund dafür. Malachi 2,13. Und dies ist das Zweite, was ihr tut, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zum Opfer wendet, auch nichts mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Er sagt, ihr könnt Opfer darbringen, so viel ihr wollt, doch ich werde sie nicht annehmen. Ihr könnt vor mir weinen und seufzen, doch ich werde eure Gebete nicht erhören. Warum sagt er das? Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Gott sagt also zu Männern, die sich zu der Religion bekennen, es ist egal, wie oft ihr betet und wie oft ihr in den Gottesdienst kommt, wenn ihr eurer Bündnisbeziehung zu euren Frauen nicht treu seid, werde ich eure Gebete nicht erhören. Ich werde euch keinerlei Aufmerksamkeit schenken. Er erklärt, dass solche Männer das Bündnis brechen. Seht ihr, sowohl für die Frau als auch für den Mann gilt, Untreue gegenüber dem Ehegelöbnis ist ein Bündnisbruch. Aus diesem Grund ist der Ehebruch eine viel schlimmere Sünde als die Unzucht. Unzucht ist in der Bibel nicht als vorehelicher Sex bekannt, sondern vielmehr als unmoralische Handlungen zwischen zwei Personen, die nicht verheiratet sind. Es ist Unmoral, es ist Sünde, aber es ist kein Bündnisbruch. Ehebruch hingegen ist eine Handlung, die einen Bund bricht, und aus diesem Grund ist Ehebruch viel schwerwiegender als Unzucht. Ein Bund ist eines der besonderen Geheimnisse Gottes. In Psalm 25, Vers 14, spricht der Herr über seinen Bund und über jene Menschen, denen er seinen Bund offenbaren wird. Niemand kann einen Bund im biblischen Sinne begreifen, es sei denn durch Offenbarung. Nur Gott kann uns von der Heiligen Schrift her ein Verständnis des Bundes schenken. In Psalm 25, Vers 14 sagt der Psalmist, das Geheimnis des Herrn ist für jene da, die ihn fürchten, und seinen Bund wird er ihnen zeigen. Der Bund ist Gottes Geheimnis. Aber er offenbart es wem? Denen, die ihn fürchten. Die Gottesfürchtigen können den Bund verstehen und in ihn eintreten. In Epheser 5, 32 spricht Paulus über die Ehe und zieht eine Parallele zur Beziehung Christi zur Gemeinde. Er sagt Folgendes, hier, also in der Ehe, liegt ein großes Geheimnis vor. Im Sprachgebrauch des Neuen Testaments ist ein Geheimnis nichts, das nie bekannt werden würde, denn zu jener Zeit gab es sogenannte Mysterienreligionen, Religionen, die Eingeweihten bestimmte Geheimnisse offenbarten. Wenn du jedoch nicht eingeweiht warst, konntest du das Geheimnis auch nicht erfahren. Die Ehe ist also ein Geheimnis, das du erst dann erfahren kannst, wenn du in die sogenannten Eingeweiht wirst. Gott weiht die Gottesfürchtigen in sie ein. Zu denen unter euch, die nicht verheiratet sind, falls welche hier sind, möchte ich Folgendes sagen. Ihr könntet alle möglichen Bücher darüber lesen und euch alle möglichen Kassetten darüber anhören, doch das eigentliche Geheimnis der Ehe werdet ihr erst dann kennenlernen, wenn ihr selbst verheiratet seid. Es ist ein schönes Geheimnis. Gut. Gehen wir nun kurz auf die Prinzipien eines Bundes ein, die für jeden Bund in der Bibel Gültigkeit haben. Psalm 50, Vers 4 und 5. Gott spricht hier zur Welt, zur Erde. Es heißt, er, der Herr, ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Und dann sagt er Folgendes: Versammelt mir meine Frommen, die mit mir einen Bund geschlossen haben durch das Opfer. Wer sind nun die Frommen Gottes? Seine Heiligen. Nebenbei bemerkt ist das hebräische Wort hierfür Chassid. Vielleicht haben einige von euch schon etwas über chassidische Juden gehört. Dieser Begriff leitet sich daraus ab. Ein Chassid ist jemand, der für sich in Anspruch nimmt, Gott absolut hingegeben zu sein. Wen nennt Gott seine Chassidin, seine Heiligen? Was ist die Anforderung hierfür? Es sind jene, die mit ihm auf der Grundlage eines Opfers einen Bund geschlossen haben. Kein Opfer, kein Bund. Jeder Bund muss auf einem Opfer beruhen. Das hebräische Wort für einen Bund schließen lautet nicht schließen, sondern schneiden. Man denkt dabei an ein scharfes Messer und an Blutvergießen. Wenn ihr die Lehre über den Bund in der Bibel verfolgt, werdet ihr feststellen, dass es keinen Bund ohne Opfer gibt und kein Opfer ohne Blutvergießen. Jeder Bund fordert, dass ein Leben hingegeben wird. In Hebräer 9, 16 und 17 behandelt der Autor des Hebräerbriefs diese Wahrheit. Ihr müsst wissen, dass es in der Bibel nur ein Wort gibt, das entweder mit Bund oder Testament übersetzt wird. Es ist ein und dasselbe Wort. Wo man also im Neuen Testament, also im Neuen Bund, versteht ihr? Denkt daran, dass jede Offenbarung Gottes uns in der Form von zwei Bünden zuteil wird. Den alten und den neuen Bund. Das zeigt euch, wie wichtig der Bund ist. Wo ihr also im Neuen Testament das Wort Testament liest, müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass dies das Wort für Bund ist. Für uns ist ein Testament ja auch etwas, das erst dann in Kraft tritt, wenn ein Mensch stirbt, während wir nicht in diesen Kategorien denken, wenn es um einen Bund geht. Doch der Autor des Hebräerbriefes sagt, dass ein Bund erst dann wirksam wird, wenn ein Tod eingetreten ist. Ein Bund wird erst durch den Tod wirksam. Das ist der Inhalt von Hebräer 9, 16 und 17. Es gibt mindestens eine moderne Übersetzung, die das Wort Bund gebraucht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche. Denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der den Bund gemacht hat. Wenn du also einen Bund eingehst, unterzeichnest du damit wirklich dein eigenes Todesurteil. Versteht ihr das? Das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Wir haben schon gesagt, dass die Ehe ein Bund ist. Es muss also ein Opfer geben. Für jene unter uns, die an den Herrn Jesus Christus glauben, ist das Opfer schon vollbracht worden. Das Opfer Jesu am Kreuz. Gehen wir doch für einen Moment zu der Geschichte mit Abraham in 1. Mose, Kapitel 15, zurück. Wir lesen, dass Abraham zum Herrn sagte in Vers 8, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es, das verheißene Land, in Besitz nehmen werde? Seine Frage lautete, woran soll ich es erkennen? Welche Antwort gab ihm Gott? Er schloss einen Bund mit ihm. Mit anderen Worten, die größte und letztendlich gültige Verpflichtung Gottes in jeglicher Hinsicht ist ein Bund. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat, kann er dem nichts mehr hinzufügen. Dann ist seine Hingabe absolut. Wir werden nicht alle Details lesen, doch als dieser Bund geschlossen wurde, bekam Abraham von Gott die Anweisung, etwas zu tun, was zu jener Zeit im Nahen Osten Sitte war. Er sollte bestimmte Tiere als Opfer darbringen, denn ohne Opfer konnte es keinen Bund geben. Dann tötete er die Tiere, schnitt ihre Leibe in zwei Teile und legte in einem gewissen Abstand die beiden Hälften einander gegenüber. Um in den Bund dann einzutreten, war es allgemein üblich, dass die beiden Seiten, die den Bund miteinander schlossen, zwischen den beiden Helden der Opfertiere hindurchgingen. Es segnet mich immer wieder neu zu sehen, dass Gott eine so enge Beziehung mit einem Menschen eingeht. Hier sehen wir also, dass Abraham in den Bund mit Gott eintrat, indem er zwischen den beiden Helden der Opfertiere hindurchging. Dann, am Ende des Kapitels heißt es, und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Das war Gott selbst, der in den Bund mit Abraham eintrat. Gott, der Heilige Geist, ging in Form einer Feuerfackel zwischen diesen Stücken hindurch. Durch dieses Opfer schlossen Gott und Abraham den Bund miteinander. Was bedeutet es, durch dieses Opfer hindurchzugehen? Es bedeutet, dass du, wenn du durch dieses Opfer hindurchgehst und die toten Leiber siehst, sagst, dieser Tod war mein Tod. Von jetzt an sterbe ich meinem Ich und lebe für den, mit dem ich den Bund geschlossen habe. Abraham gab sein Leben auf, um in einem Bund mit Gott zu leben. Und vergesst nicht, dass Gott sein Leben aufgab, um in einem Bund mit Abraham zu leben. Weil beide einen Bund miteinander geschlossen hatten, konnte jeder von beiden zu jeder Zeit das beanspruchen, was dem anderen gehört. Ihr versteht, ja? Auf der Grundlage dieses Bundes sagte Gott später zu Abraham, ich will deinen Sohn, Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebst, bring ihn als Opfer dar. Und Abraham hielt den Bund. Er diskutierte nicht, er zögerte keinen Augenblick, sondern sagte, Gott, hier bin ich. Ich werde dorthin gehen und das Opfer darbringen. Aber ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Im letzten Moment, als Abraham schon seine Hand erhoben hatte, um das Messer in den Körper seines Sohnes zu stoßen, sagte der Herr zu ihm, gut, Abraham, du brauchst es nicht zu tun, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, da du mir nicht einmal deinen einzigen Sohn vorenthalten hast. So sieht ein Bund aus. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn ungefähr 2000 Jahre später, was geschah da? Der Herr sagte, du und deine Nachkommen, ihr braucht ein Opfer. Es gibt nur eine Person, die dieses Opfer bringen kann, mein Sohn. Du hast mir deinen Sohn hingegeben, jetzt gebe ich meinen Sohn für dich hin. Vor diesem Hintergrund betrachtet, besteht die ganze Geschichte Israels im letzten Kern in der Umsetzung des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Man kann die Bedeutung des Bundes nicht genug betonen. Durch ein Opfer, dadurch, dass ein Leben hingegeben wird, tritt man in den Bund ein. Wende das nun für die Ehe an. Wenn ein Mann und eine Frau als Christen heiraten, kommen sie durch das Opfer Jesu am Kreuz zueinander. Jeder einzelne von ihnen sagt wie Paulus, ich bin gekreuzigt mit Christus und dennoch lebe ich. Doch lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Nachdem sie also durch das Opfer Jesu hindurchgegangen sind, dreht sich jeder von beiden um und schaut auf dieses Opfer und der Mann sagt, als ich durch dieses Opfer hindurchging, starb ich. Ich habe mein Leben hingegeben, jetzt lebe ich mein Leben in meiner Partnerin. Sie ist der Ausdruck meines Lebens. Und die Frau sagt dasselbe. Als ich durch dieses Opfer ging, starb ich. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, ich lebe für den, mit dem ich in einer Bündnisbeziehung stehe. Jeder gibt sein Leben für den anderen hin. Das ist das Fundament einer christlichen Ehe. Und das ist die einzige Grundlage, auf der eine Ehe wirklich erfolgreich bestehen kann. Das ist das genaue Gegenteil zu der Einstellung, die die Menschen heutzutage haben. Deshalb gehen auch so viele Ehen in die Brüche. Weil heute die meisten Menschen mit der Einstellung in die Ehe gehen, was schaut dabei für mich raus? Und das funktioniert nicht. Die biblische Einstellung lautet, was werde ich geben? Und das funktioniert. Hier sollte ich vielleicht einen Einschub machen und erwähnen, dass ich in Sachen Familie auf einige Erfahrungen zurückblicken kann, auch wenn ich mich keineswegs für einen Experten halte. Mit meiner ersten Frau, die jetzt beim Herrn ist, war ich 30 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam haben wir in unserer Familie 9 adoptierte Töchter großgezogen. Unsere Ehe war nicht vollkommen, aber sie war glücklich, sie war erfolgreich und sie war fruchtbar. Sie musste oft großen Druck aushalten. In den ersten beiden Jahren erlebten wir die Kämpfe, aus denen der Staat Israel hervorgegangen ist. In dieser Zeit mussten wir 2-mal mitten in der Nacht aus unserem Haus fliehen, um unser Leben zu retten. Das war nicht gerade ein leichter Einstieg in eine Ehe. Aber wir waren zusammen. Gott gebrauchte uns, wir dienten ihm und Gott machte uns zum Segen für viele, viele Menschen. 3 Jahre nachdem meine erste Frau heimgegangen war, heiratete ich meine jetzige Frau Ruth, die ihr heute Abend schon gesehen habt. Wir sind nun schon seit gut 10 Jahren verheiratet und unsere Ehe ist außergewöhnlich glücklich und erfolgreich. Durch unsere Ehe hat Gott einen Dienst hervorgebracht, der mittlerweile den Großteil der Erde mit dem Wort Gottes erreicht. Zumindest gebe ich keine Theorien weiter, wenn ich über die Ehe spreche. So etwas wie den perfekten Ehemann gibt es nicht. Vielleicht gibt es die perfekte Ehefrau, das weiß ich auch nicht. Ich möchte nur sagen, ich lehre keine Theorie. Was ich lehre, hat sich in meiner Praxis als wahr erwiesen. Es funktioniert. Schaut euch doch mal Leute an, die nicht mit dieser Haltung in die Ehe gehen, und was ihr seht, ist eine Aneinanderreihung von Katastrophen. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte hatte keine Generation so viele unglückliche und zerbrochene Ehen und Familien wie unsere. Der Grund dafür ist der falsche Ansatz. Was kann ich bekommen, anstatt was kann ich geben? Was sagte Jesus? Was ist seliger als nehmen? Geben. Das gilt für die Ehe. Wer gibt, ist derjenige, der den vollen Segen empfängt. Gut. Was ist Gottes letztendliches Ziel für die Ehe? Wir gehen zu 1. Mose 2, Vers 24. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Ehe ursprünglich eine Erfindung Gottes war. Adam hat sie sich nicht einfallen lassen. Er wusste ja nichts von der Ehe. Er wusste ja nicht einmal, dass er eine Frau brauchte. Alles wurde von Gott geplant. Die ganzen Regeln dafür wurden von Gott festgelegt. Und das letztliche Ziel wurde auch von Gott festgesetzt. Der Bibel zufolge ist die Ehe absolut göttlichen Ursprungs. Sie ist kein Sozialvertrag unter Menschen. Sie ist eine göttliche Verfügung. Und ihr Zweck ist die Einheit. Wiederum, wenn wir die Bibel durcharbeiten, stoßen wir auf dieselbe Tatsache, nämlich dass nur auf einer einzigen Grundlage Einheit zwischen Mann und Frau oder zwischen Menschen im Allgemeinen möglich ist, nämlich mittels eines Bundes. Ohne Bund gibt es keine wirklich dauerhafte Einheit. Lesen wir nun, was Gott in 1. Mose 2, 24 über die Ehe sagt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Das Ziel ist die Einheit. Wenn wir uns diese beiden Worte verlassen und anhangen betrachten, sehen wir den Schlüssel zur Ehe. Verlassen und anhangen. Wenn du nicht verlässt, kannst du auch nicht anhangen. Wenn du nicht bereit bist, dein Elternhaus zu verlassen und einen radikalen Neuanfang zu machen, wird die Ehe nicht funktionieren. Millionen von Ehen gehen durch Schwiegermütze und Eltern, die das Ehepaar kontrollieren und klein halten wollen, in die Brüche. Das kann nie funktionieren. Ihr Eltern, mischt euch nicht in die Ehe eurer Kinder ein, ja? Denn ihr werdet keine Hilfe sein. Vielleicht läuft es bei ihnen ja wirklich nicht besonders gut, aber ihr werdet es noch schlimmer machen. Zuerst also verlassen und dann anhangen. In sehr, sehr vielen Kulturen ist der eigentliche Grund, weshalb Familien nicht erfolgreich sind und Ehen nicht wirklich funktionieren, darin zu finden, dass die kulturelle Norm lehrt, der Mann müsse in der Regel seinen Eltern anhangen. Das ist eine falsche Form der Loyalität, die zwischen ihm und der Loyalität gegenüber seiner Frau steht. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass eine Ehe keine Frage sozialer Gepflogenheiten und keine Frage der Kultur ist. Es gibt viele Dinge, bei denen das so ist, und die Bibel lässt dafür Raum. Doch die gesamte biblische Lehre über Ehe und Familie gründet sich auf 2 Dinge. Die ewigen Beziehungen innerhalb der Gottheit zwischen dem Vater und dem Sohn und Gottes Absicht mit der Schöpfung. Diese Dinge ändern sich nie, gleichgültig in welcher Kultur, in welcher Nation und in welchem Sprachraum. In dieser Hinsicht ändert sich Gottes Absicht nie. Wisst ihr, heutzutage sind viele Menschen der Auffassung, die Ehe sei ein Experiment. Das ist absolut falsch. Die Ehe ist eine Verpflichtung und man kann keine experimentelle Verpflichtung eingehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr eine Verpflichtung eingeht, wird die Gnade frei, die ihr braucht. Doch wenn ihr keine Verpflichtung eingeht, könnt ihr auch die Gnade nicht für euch in Anspruch nehmen. Das ist Glaube. Doch ohne Glaube, was? Ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es gibt keine andere Grundlage als den Glauben. Es ist ein Risiko. Wer heiratet, geht wirklich ein Risiko ein. Ich will euch da nichts vormachen. Wenn ihr nicht bereit seid, ein Risiko einzugehen, dann heiratet besser nicht. Es ist ein Glaubensrisiko. Ich möchte noch was anderes sagen. Das ist keine Regel, die für jeden gilt, aber ich habe mir nie meine Frau selbst ausgesucht. In jeder meiner Ehen hat Gott mir klar, konkret und auf übernatürliche Weise gezeigt, wen ich heiraten soll. Und da bin ich froh darüber, denn Gott weiß, dass ich Charaktere nur sehr schlecht beurteilen kann. Mit abstrakten Dingen und Konzepten komme ich gut zurecht, doch wenn es um Menschen geht, lasse ich mich leicht hinters Licht führen. Doch Gott ließ es nicht so weit kommen, dass ich in die Irre ging. Er traf für mich die Entscheidung. Ich werde euch noch etwas anderes sagen, was auch rein persönlich ist. Ich war nie irgendwo anders als in Jerusalem, um eine Frau zu bekommen. Gut. Denken wir nun darüber nach, was in dem, was ich eben gelehrt habe, enthalten ist. Im Grunde möchte ich Folgendes sagen. Den Erfolg des Ehemanns sieht man an seiner Frau. Den Erfolg der Ehefrau sieht man an ihrem Mann. Ich habe einmal von einem erfahrenen Gottesmann gehört, der über einen anderen Christen befragt wurde. Ist er ein guter Christ? Und er erwiderte, ich weiß nicht, ich kann es dir noch nicht sagen, ich habe seine Frau noch nicht kennengelernt. Das ist eine sehr weise Antwort. Schauen wir uns nun zwei Aussagen an. Zunächst über die Ehefrau. 1. Korinther 11, Vers 7. Stellen wir die Frage der Kopfbedeckung bis zum nächsten Treffen zurück. Das ist gut. Gehen wir gar nicht darauf ein. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz, oder? Die Ehefrau ist der Abglanz ihres Ehemannes. Ihr müsst Folgendes verstehen. Im Griechischen, im Hebräischen, im Deutschen und in vielen anderen Sprachen sind Mann und Ehemann und Frau und Ehefrau gleichbedeutend. Im Englischen müsst ihr euch für die richtige Übersetzung entscheiden. Doch es sind beide Bedeutungen drin enthalten. Die Frau ist also der Abglanz des Mannes. Wenn ihr wissen wollt, und diese Aussage gibt Anlass zur Prüfung, ob ich ein erfolgreicher Ehemann bin, dann schaut nicht mich an, sondern meine Frau. So werdet ihr herausfinden, wie erfolgreich ich als Ehemann bin. Ich möchte ein Schlüsselwort nennen, das umschreibt, was ein Ehemann in seiner Frau bewirken sollte. Sicherheit. Heutzutage gibt es unzählige unsichere Frauen, weil es unzählige Ehemänner gibt, die ihren Job nicht tun. Dann schaut euch mal die Frau an, die nach dem Maßstab der Bibel wirklich erfolgreich ist. In Sprüche 31, kennt ihr das? Die letzte Hälfte des letzten Kapitels der Sprüche. Sie ist nicht Präsidentin einer Firma. Sie ist eine außerordentlich erfolgreiche Ehefrau und Mutter. Ich möchte eins sagen. Ich denke, es ist bei weitem mehr Courage und Charakter erforderlich, um eine erfolgreiche Ehefrau und Mutter zu sein, als die Präsidentin einer Riesenfirma. Der Job ist viel härter. Schaut nur, wir werden nicht alles lesen. Da steht, wer findet eine tüchtige Frau? Das ist keine sehr gute Übersetzung. Im Hebräischen, ich rede Chayal.